Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Philipp Schnee herzlich willkommen. Im Feature heute geht es um das Verhältnis Großbritanniens zu Europa.
Geschichtlich, erdgeschichtlich, standen sich Britannien und der Kontinent schon mal näher. Während der letzten Eiszeit war das Wasser zu Schnee und Eis verklumpt und nahm dementsprechend weniger Raum ein. Das, was heute der Ärmelkanal ist, lag in der damaligen Periode trocken. Lediglich in der Mitte des heutigen Kanals floss, so vermuten Geologen, ein Fluss, der in europäischer Eintracht sowohl vom Rhein, von der Seine und der Themse gleichermaßen gespeist wurde.
Zugegeben ein sehr weiter Bogen. Aber versprochen, das Feature um 19.30 Uhr rückt aus der Eiszeit auch noch etwas näher an die Gegenwart der britisch-europäischen Beziehungen, ohne den Humor zu verlieren. Vorher im Magazin geht es aber um die Mad Germanes, die Mosambikaner und Mosambikanerinnen, die als Vertragsarbeiterin in die DDR kamen und heute noch um ihren Lohn streiten müssen. Jetzt aber erstmal in die 80er mit The Beautiful South, Don't Fear the Reaper. Mad Germanes werden sie in Mosambik genannt. Das klingt entfernt nach Made in Germany. Denn zwischen 1979 und 1990 kamen etwa 20.000 VertragsarbeiterInnen aus Mosambik in die DDR, machten hier teils eine Berufsausbildung. Die meisten kehrten nach der Wiedervereinigung zurück in ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land. Und der von der mosambikanischen Regierung treuhänderisch einbehaltene Lohn wurde ihnen nicht ausgezahlt. Bis heute warten die ehemaligen Vertragsarbeiter auf ihr Geld. Margarete Wohlan hat auf einer Tagung in Magdeburg einige Mad Germanes getroffen.
Das Konzept fand ich gut. Und wir bräuchten neue, qualifizierte Arbeitskräfte. Da wollte ich auch ein Teil dessen sein.
Adelino Masuvirisch war Ende 50, lehnt sich zurück und lächelt. Der Mosambikaner lebt seit mehr als 38 Jahren in Deutschland, die letzten 30 Jahre in der Stadt Suhl in Thüringen.
Ich habe mittlerweile mehr Freunde hier in Suhl als vielleicht in meiner Stadt, in der ich bis zu meinem 19. Lebensjahr gelebt habe. Das heißt, ich habe in Suhl mehr Fuß gefasst. Mittlerweile lebe ich in Deutschland länger als in Mosambik selbst.
Adelino ist einer von rund 20.000 DDR-Vertragsarbeitern aus Mosambik. Nach der Wiedervereinigung blieb er in Deutschland, wie 2.000 seiner Landsleute auch. Die meisten gingen zurück. Der Grund, dass sie kamen, war ein Vertrag zwischen dem südostafrikanischen Mosambik und der DDR. Das Abkommen über die zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der DDR. Und alle hatten sie den gleichen Traum.
Ja, ich wollte was probieren, von der Welt sehen, beziehungsweise etwas aus meinem Leben machen. Eine Ausbildung war in Mosambik, ja, in beschränktem Maßen möglich. Und da öffnet sich eine Gelegenheit für mich, um eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu absolvieren.
Mosambik wurde 1975 von der Kolonialmacht Portugal unabhängig durch den Befreiungskampf der sozialistischen Frelimo. Und obwohl danach ein Bürgerkrieg begann mit der vom Westen finanzierten Renamo-Bewegung, schickte die sozialistische Regierung die Besten des Landes ins befreundete Ausland, um sie auszubilden und wieder zurückkommen zu lassen. Die DDR brauchte Arbeitskräfte, vor allem im Bergbau, in Industrie und Landwirtschaft. Und Mosambik brauchte Maschinen und Know-how zum Aufbau seiner Industrie. Und auch viel Geld. Im Februar 1979 unterschrieben beide Länder den Vertrag.
Begonnen hat es, dass ich selbst in Mosambik im ersten Jahr war, um dort die Einsätze vorzubereiten.
Sagt Ralf Straßburg aus dem Staatssekretariat für Arbeit und Löhne der DDR, der seit 1979 für die Vertragsarbeiter aus Mosambik zuständig war.
Zurück in der DDR war ich dann für alles verantwortlich, was mit den mosambikanischen Vertragsarbeitern in Zusammenhang stand, egal was auch immer. Und wir sind in die Betriebe gereist, dort, wo sie eingesetzt waren, und haben kontrolliert, dass die Dinge, die vereinbart waren, eingehalten wurden.
Was aber Ralf Straßburg nicht wusste, waren die ergänzenden Vereinbarungen zwischen beiden Regierungen. Offiziell sollte ein Teil des Lohns abgezogen und nach der Rückkehr den Arbeitern ausgezahlt werden, die sogenannten Transferzahlungen. Doch die mosambikanische Regierung nutzte das Geld, zwischenzeitlich bis zu 60% des Lohns, um ihre Schulden bei der DDR zu begleichen.
Wir waren bis zum Ende überzeugt, dass das ausschließlich nur zugunsten des betroffenen Arbeitnehmers war, wenn er zurückkehrt. Ich bin immer noch ein bisschen erschüttert, dass es dann so entwickelt hat, wie es sich jetzt darstellt. Ja, bin ich immer noch erschüttert.
Wir sind hierher gekommen mit Hoffnung, dass wir studieren konnten oder tatsächlich eine Ausbildung absolvieren konnten. Und im Nachhinein erfahren wir, dass man uns betrogen hat, weil wir hier gearbeitet haben. Und man hat Lohnanteile einbehalten unter dem Vorwand, dass dieses Geld nach der Rückkehr ausgezahlt werden würde.
30 Jahre nach dem Fall der Mauer streiten die Betroffenen noch immer über die Rückzahlung dieser Gelder. Der Frust sitzt inzwischen tief, auf allen Seiten.
Ich möchte meine Frage nochmal stellen. Wenn es darauf keine Antwort gibt, müssen wir das als offene Frage im Raum stehen lassen.
Almut Berger war 1990 Staatssekretärin beim Ministerrat der DDR und zuständig für die Auflösung der Verträge mit den Vertragsarbeitern aus Mosambik.
Wir haben alle nicht gewusst, dass die sogenannten Transferleistungen gleich verrechnet wurden und niemals in dem Sinne ausgezahlt wurden.
Almut Berger war in dem Team, das versuchte, eine faire Vertragsabwicklung mit den Mosambikanern im Einigungsvertrag festzuschreiben. Erfolglos.
Die Rechtsauffassung war damals, mit dem Ende der DDR waren auch völkerrechtliche Verträge, die die DDR abgeschlossen hat, erloschen. Ich denke, rechtlich kann man das vermutlich nicht beanstanden. Eine andere Frage ist, wie ist die moralische Verpflichtung? Wie kann man das Erbe der DDR auch noch zu bundesrepublikanischer Zeit anerkennen bei den Menschen und unter Umständen sie für Unrecht, was ihnen da widerfahren ist, entschädigen?
Die Schulden in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, die Mosambik bei der DDR hatte, wurden von der Bundesrepublik erlassen. Doch was nützt das den Betroffenen?
Ja, ich bin auch enttäuscht, ich bin auch wütend. Nicht mit der deutschen Regierung, mit meiner Regierung, mosambikanische Regierung. Okay, wir sind ja geblieben und einen Beruf gelernt. Aber als wir nach Mosambik fuhren, da konnten wir gar nicht einsetzen, was wir gelernt haben. Und niemand wollte von uns hören. Niemand. Viele hatten Angst. Einige waren neidisch auf uns, weil wir im Ausland waren. Und die waren noch nie im Ausland gewesen.
Sagt Franziska Isidro über die Zeit nach ihrer Rückkehr 1989. Sie war mit 13 Jahren in die Schule der Freundschaft in Staatsfurt gekommen. Diese war Teil des Vertrags zwischen Mosambik und der DDR. Nur die besten Schüler und Schülerinnen aus Mosambik wurden dorthin geschickt. Franziska machte ihren Schulabschluss und wurde zur Bekleidungsfacharbeiterin ausgebildet. Dann kam der Bruch, mit 20 wieder zurück in Mosambik. Für sie als Frau war die Zeit in der DDR dennoch ein Glücksfall, trotz des Unrechts, der Demütigungen und Kränkungen, die sie nach ihrer Rückkehr zu Hause erfahren hat.
Ich habe vieles hier gelernt. Ich bin ein bisschen unterschiedlich zu den anderen, weil viele von uns haben traditionelle Ideen im Kopf. Aber ich nicht. Nicht mehr. Vorher, ich war auch so. Und manchmal frage ich mich, wenn ich nicht in der DDR wäre, was würde aus mir? Die Männer schlagen Frauen, wenn die wollen, wann sie wollen. Die respektieren nicht die Frauen. Aber für mich sowas gibt es nicht.
Das erste und bisher einzige Frauenhaus in Mosambik war ihre Idee. Ohne die Erfahrungen in der DDR hätte sie das nie gegründet, sagt Franziska Isidro.
Die VertragsarbeiterInnen aus Mosambik, die Majamanes, Margarete Wohlan über die Auswirkungen bis heute dieser deutsch-mosambikanischen Beziehungsgeschichte.
Das Periodensystem wird 150.
Es ist das ABC der Natur.
Periode 7.
Wissen Sie, was Darmstadtium ist?
Ich komme nicht von Darmstadt.
Ja, klar doch. Das Kongresszentrum ist neu.
Nee.
Ja, natürlich, das chemische Element. Es gibt ja ein Periodensystem der Elemente und da waren die Forscher hier in Darmstadt so erfolgreich, ein neues Element zu entdecken.
Name?
Darmstadtium.
Symbol.
DS.
Ordnungszahl.
110.
Das ist jetzt sozusagen der Eingangsbereich zu dem Ort, wo die superschweren Elemente entdeckt wurden.
Die superschweren Elemente mit den Ordnungszahlen 107 bis 112 erblickten erstmals in Darmstadt das Licht der Welt, erklärt Michael Block, Physiker am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Darunter auch Darmstadtium. Das Element natürlich, nicht das Kongresszentrum.
Doch wie erzeugt man ein superschweres Element?
Der Beschleuniger beschleunigt in dem Fall, sagen wir mal, wenn wir beim Darmstadtium-Beispiel bleiben, Projektile von Nickel.
Mit 30.000 Kilometern pro Sekunde treffen Nickel-Atomkerne auf eine dünne Bleifolie.
Und wenn man es so schnell beschleunigt, dann wird dieser Nickel-Atomkern den Blei-Atomkern gerade so berühren. Also wenn die sich jetzt berühren und sozusagen zentral zusammenstoßen, dann hat man die Möglichkeit, dass sich ein neuer Atomkern daraus bildet und dass eben alle Protonen vom Nickel, alle Protonen vom Blei und alle Neutronen zusammen ein neues Element bilden.
Dass Blei- und Nickelkern tatsächlich zum Darmstadtium-Atom verschmelzen, ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn sie es tun, zerfallen sie schneller, als man Darmstadtium sagen kann. Insgesamt wurden am GSI vielleicht 50 Darmstadtium-Atome erzeugt, in den 25 Jahren, seitdem das Element zum ersten Mal hergestellt wurde.
Schwerionenforscher wie Michael Block arbeiten daran, immer schwerere Elemente zu erzeugen. Element 118, Oganesson, ist bislang das schwerste.
Aber es ist ja nicht nur der reine Entdeckertrieb. Warum gibt es das Element? Welche Eigenschaften hat es denn überhaupt? Und warum ist es denn so aufgebaut, wie es eben aufgebaut ist?
Experimente wie die am GSI in Darmstadt könnten so neue Erkenntnisse liefern. Über die Natur der Materie selbst.
Darmstadtium, eine Reise zum Rand des Periodensystems.
Das Reisetagebuch zu dieser Reise finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/periodensystem. Auf der Seite können Sie die Elemente, die Frank Kasper und Jenny Rieger für die Serie 150 Jahre Periodensystem zubereitet haben, anhören. Mit Darmstadtium ist nämlich nicht Schluss. Schluss ist aber bald, sehr wahrscheinlich zumindest, mit der EU-Zugehörigkeit Großbritanniens. Wer heute denkt, der Austritt, der Brexit, der zieht sich aber ganz schön lange hin, dem sei gesagt, noch viel, viel länger zog sich der Eintritt hin. 1961 stellte England erstmals einen Antrag. Und erst 1973 war es soweit. Wie klang das damals, 1973, als Großbritannien der EWG beitrat? Großer Optimismus oder war schon vom Ende mit Schrecken eine Vorahnung zu spüren? Dazu habe ich in unseren Radioarchiven gestöbert. Hier berichtet der deutsche Radioreporter Walter Hahn live vom Festakt.
Hier ist das Palais Egmont im Zentrum von Brüssel gelegen. Nur wenige Schritte vom Hotel Carlton entfernt, wo vor einigen Jahren, 1963, der Versuch Großbritanniens, sich der Gemeinschaft anzuschließen, letztlich am französischen Veto gescheitert ist. Nun aber haben sich das Europa der Zehn präsentiert, repräsentiert durch die Delegationen der sechs bisherigen Mitgliedstaaten und durch jene vier, die sich der Gemeinschaft anschließen wollen, hier im Konferenzsaal versammelt, um in einem feierlichen Akt den Beitritt durch Unterschriften zu besiegeln.
Aber schon damals, auch zur feierlichen Unterzeichnung, war die europäische Verständigung nicht einfach.
Es hat bis heute hier noch keine Klarheit darüber gegeben, wie viele Unterschriften denn eigentlich geleistet werden. Der Ministerrat ist heute Mittag hier in Brüssel noch einmal zusammengekommen, um zum Beispiel die Frage zu behandeln, ob denn unter denen, die schließlich mit ihrem Siegel vertreten sein werden auf diesem Beitrittsabkommen, auch die Europäische Kommission sein soll. Und das ist typisch für diese Beitrittsverhandlungen und für die Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinschaft.
Und auch dann lief der Beitritt Großbritanniens längst nicht glatt.
Ich habe keine Möglichkeit festzustellen, worauf diese Verzögerung eigentlich zurückzuführen ist. Aber Geduld ist ja ein Wort, das im Zusammenhang mit dem Beitritt jener vier Länder zur Europäischen Gemeinschaft wahrlich viel strapaziert worden ist. Und noch immer sind die Saaldiener, die hier in ihren schwarz-weißen Livreen stehen, nicht in Aktion getreten, um die Delegationen in den Saal zu führen. Und da ich nicht weiß, wie lange das noch dauern kann, möchte ich für den Augenblick eigentlich zunächst einmal zurückgeben ins Funkhaus nach Köln. Hallo Köln. Ja, sagen Sie mal, ich kann einfach nicht mehr hier weiter dummes Zeug schwatzen. Habt ihr keine Musik da?
Meine Damen und Herren, bis wir wieder zurückschalten nach Brüssel, einige Takte Musik hören Sie zunächst.
Der Start der Briten in der Europäischen Gemeinschaft verlief also äußerst holprig. Am Verhandlungstisch diplomatisch, aber auch im Festsaal zeremoniell. Doch dann ging es los. Die Unterschrift rückte näher.
Und in einem grauen Anzug geht jetzt Englands Premierminister Heath zu diesem Tisch. Falls Sie sich später zugeschaltet haben, lassen Sie mich noch mal sagen, dass sich der Beginn dieses Festakts im Palais d'Egmont hier verzögert hatte, weil eine junge Frau auf Heath eine Attacke unternommen hatte mit einem Farbbeutel und das also...
Eine Farbbeutelattacke am Tag des feierlichen Beitritts Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf Premierminister Edward Heath. Kein guter Start. Und Gegner des Beitritts, die gab es eben auch schon 1973 reichlich.
Mr. Crossman, Sie sind oder gelten jedenfalls als einer der entschiedensten Gegner des Beitritts Großbritanniens zur EWG, wie ja auch die Mehrheit Ihrer Partei gegen diesen Beitritt gestimmt hat. Könnten Sie einmal erklären, aus welchen Gründen denn die Labour Party gegen den Beitritt ist?
Ja, vielleicht sollen wir anfangen damit, dass es nicht nur unsere Partei, die dagegen ist. Wir sind die Bevölkerung, das auch noch wichtiger ist, die ist noch mehr gegen Eintritt als die Labour Party. Dass unser Problem ist, dass die Labour Party als solche nicht gegen Eintritt ist, prinzipiell. Wir sind für den Eintritt. Wir sind aber nicht begeistert mit den Bedingungen. Und die Bevölkerung, leider, ist absolut dagegen.
Die britische Bevölkerung ist dagegen, behauptet hier der britische Labour-Abgeordnete Crossman. Und ja, 1975, kurz nach dem Beitritt, ist sich Großbritannien auch schon wieder unsicher, wie es mit sich und Europa weitergehen soll. 1975 gibt es eine Volksabstimmung, die für Europa ausgeht. Dieses Verhältnis der Insel zum Kontinent, wie sich das über Jahrhunderte entwickelt hat, dem spürt sehr launisch das Feature in der nächsten halben Stunde nach.